beim Singen das Bedürfnis aufzustehen und hat es doch nicht gemacht. Anders leben wäre jetzt schon mal das erste Learning dieser Predigtserie. Wir starten heute damit, und ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr diesen Titel lest. Ich finde, er ist irgendwie ziemlich unkonkret, aber auf der anderen Seite auch irgendwie einladend. Anders, Änderung, Veränderung, das wünschen wir uns alle hier und da mal etwas. Darum gehen so viele Leute ins Fitnessstudio oder machen irgendwie Sport, bewegen sich, besuchen Seminare, sei es beruflich oder privat und all die anderen Sachen. Neuerdings guckt man jetzt auch stundenlang YouTube-Kanäle, weil es da richtig guten, kostenlosen Inhalt gibt, immer mehr davon. Also wir beschäftigen uns ganz viel damit, wie und wo wir uns verändern können, anders leben können. Und ich weiß nicht, was die Antwort wäre, wenn wir mal in die Fußgängerzone von Heidelberg gehen würden und da fragen, was ist eigentlich bei diesen Christen in ihrem Leben anders? Was würden die sagen? Würden die etwas sagen? Würden die vielleicht gar nichts wissen, weil sie gar keinen mehr kennen? Keinen kennen, der das offensiv lebt? Ich denke, egal wie die Antworten ausfallen würden, es gäbe auf jeden Fall schon Gemeinsamkeiten. Auf der einen Seite wäre da wahrscheinlich, das ist ein ziemlich langweiliges Leben, die dürfen keinen Spaß haben und müssen obendrein dann auch noch so richtig langweilige To-Dos erfüllen. Also kein Sex vor der Ehe, Alkohol nur in Maßen, keine ausschweifenden Partys, eben kein Spaß. Und auf der anderen Seite, was müssen sie stattdessen tun? Lange Gebete sprechen, Bibel lesen, Lieder singen, die gar keiner mehr versteht, all solche Sachen. Das würden vielleicht Leute antworten, die selber kaum Berührung haben mit Christen oder Gemeinde. Und darum die nächste Frage, was würdest du sagen? Was würdest du auf die Frage antworten, was im Leben von Christen anders ist? Was vielleicht anders sein sollte, auch wenn es jetzt gerade nicht der Fall ist? Ich habe im Urlaub zwischen den Jahren in ein Buch reingehört. Und das Buch hieß, das Leben ist zu kurz für später. Das Leben ist zu kurz für später. Und die Leitfrage dieses Buches möchte ich zu Beginn dieser Predigtserie mal an euch weitergeben. Wie würdest du dein Leben anders leben, wenn 2022 dein letztes Jahr wäre? Wie würdest du dein Leben anders leben, wenn 2022 dein letztes Jahr wäre? Dein letzter Geburtstag, der letzte Geburtstag deines lieben Menschen. Vielleicht das letzte Mal Valentinstag, all diese Jubiläen, Feste, Ostern, Weihnachten, das letzte Mal. Wie würdest du dein Leben anders gestalten, wenn du wüsstest, das Jahr ist dein letztes? Mit dieser Predigtserie können wir natürlich nicht alle Themen irgendwie ansprechen, die von dieser Frage berührt werden würden. Aber wir wollen ein paar Themen herausheben und die gemeinsam anschauen. Ihr seht hier eine kleine Übersicht. Heute starten wir ganz allgemein mit dem Thema anders leben, werden einen Fokus auf den Begriff des Lebens legen. Nächste Woche macht Hans-Peter dann weiter mit dem Thema Glauben anders leben. Was bedeutet das? Nachfolge anders leben. Da könnte man jetzt denken, ist doch das Gleiche wie Glaube. Nee, lasst euch überraschen, ist nicht ganz das Gleiche. Es wird etwas konkreter. Und zum Schluss dann Beziehungen anders leben. Wenn dieses Jahr dein letztes Jahr wäre, wie würden deine Beziehungen anders gestaltet werden? Wen würdest du vielleicht gar nicht mehr treffen? Oder mit wem würdest du mehr Zeit verbringen? Was würdest du dir noch sagen oder antun lassen? Wo würdest du sagen, rutsch mir doch den Buckel runter, ist mir ganz egal. Wie würdest du anders leben, wenn du wüsstest, das wäre dein letztes Jahr? Ich habe es eben gesagt, wir starten heute etwas mit so einer Vogelperspektive auf das Thema, schauen noch nicht konkret in einen Lebensbereich rein, sondern wollen erstmal schauen, worum es allgemein geht. Und darum stellen wir uns als erstes die Frage, was ist eigentlich mit dem Begriff Leben gemeint? Gerade natürlich auch aus Sicht der Bibel, konkret aus Sicht des Neuen Testaments. Und ich möchte mit einem Vers anfangen, der uns als Gemeindeleitung auf unserer Klausur im Herbst ziemlich beeinflusst, überrascht, wie auch immer man das sagen möchte, bewegt hat. Und der Vers steht in Johannes 10, Vers 10b. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus spricht an dieser Stelle von sich selbst als einem Hirten. Und dieser Hirte kommt bekanntlich zu seiner Schafherde. Aber damals, vielleicht auch noch heute, kam nicht nur der Hirte zu der Schafherde, sondern auch Diebe. Diebe, die Schafe klauen wollten. Darum heißt der ganze Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus trennt hier den Zweck seines Kommens ganz bewusst von dem der Diebe ab und sagt, er stellt das betont voran, ich bin aber gekommen, um Leben zu bringen. Wenn wir in der Bibel und besonders im Neuen Testament von dem Leben lesen oder konkreter vielleicht von dem neuen Leben oder dem ewigen Leben, dann geht es ganz oft darum, wie das Leben weitergeht nach dem Tod. Also das ewige Leben, das wir bei Gott haben, wenn das Leben hier auf dieser Erde mal vorbei ist. Aber wenn wir diese Stelle lesen, bekommt man schnell den Eindruck, dass es gar nicht erst um das Leben in der Zukunft geht, sondern schon im Hier und Jetzt. Jesus spricht über Leben, das er geben will, jetzt schon, nicht erst irgendwann. Und Jesus, wenn wir den ganzen Kontext lesen würden, sehen wir natürlich, zu wem er spricht. Und er spricht zu Menschen, die ja nicht tot sind, sondern leben. Also macht es gar keinen Sinn. Er bietet ihnen jetzt schon ein Leben an, ein neues Leben, das sie jetzt noch nicht haben. Und ich glaube, damit spricht Jesus damals wie heute eine Sehnsucht an, die in uns Menschen drin schlummert. Egal, wie es uns gerade geht, wie wir unser Leben zusammenfassen würden. Es gibt immer wieder mal Momente oder Phasen in unserem Leben, wo wir sagen, das kann doch nicht alles sein. Da muss es doch mehr geben als das, was ich gerade erlebe oder habe. Und genau das ist auch der Fall. Und darum spricht Jesus genau diesen Satz in der Weise, wie er es gesagt hat. Er bietet Leben an. Leben im Hier und Jetzt und Leben im Überfluss. Im Römerbrief greift Paulus das auch auf und formuliert das etwas anders. Er schreibt, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Kleine Werbung am Rande, wer mehr zu diesem Vers im Kontext wissen möchte, darf sich gerne bei Markus Hertha und seiner Projektgruppe melden, da werdet ihr mehr dazu erfahren. Aber Paulus sagt hier an dieser Stelle, dass die Nachfolger Jesu, jeder, der an ihn glaubt und ihm nachfolgen möchte, dass er ein neues Leben hat. Und das fängt jetzt, wie man es hier schon sieht, jetzt an. Es soll jetzt anfangen, es soll jetzt Relevanz haben, es soll jetzt Veränderung mit sich bringen. Und das sehen wir hier. Und es fängt im Jetzt an, aber es geht natürlich auch über die Zeit unseres Todes weiter. Deshalb heißt es ja ewiges Leben. Aber es fängt nicht erst später an, sondern jetzt schon. Und einen weiteren Punkt sehen wir hier an dieser Stelle, wie im ganzen Neuen Testament, dass nämlich der Dreh- und Angelpunkt für dieses neue Leben nicht wir sind, sondern Jesus. Jesus Christus ist Dreh- und Angelpunkt für dieses neue Leben, für dieses Leben in Überfluss, das er schenken möchte. Wir könnten jetzt ganz viele Bibelstellen nebeneinander legen, Ich habe exemplarisch nur mal 3 Stück mitgebracht, die wir uns zusammen einfach mal durchlesen, damit ihr ein kleines Gefühl dafür bekommt, was zum Beispiel Apostel Johannes dazu sagt. Ein sehr bekannter Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Wofür? Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und die letzte Bibelstelle, auch von Johannes, aber aus seinem Brief. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das Neue Testament konzentriert diese Aussicht auf das neue Leben, auf Jesus Christus. In seiner Person ist das Leben vorhanden und er gibt dieses Leben weiter an wen er will. Nachdem wir jetzt etwas auf das Leben geschaut haben und gesehen haben, dass es jetzt anfängt, dass Jesus das Leben ist und es uns gibt, stellt sich natürlich als nächstes die Frage, was ist denn dann an diesem Leben anders? Sieht es irgendwie anders aus? Bringt es Veränderungen mit sich? Und da wollen wir jetzt mal draufschauen. Rein äußerlich, hat sich da was geändert, als wir angefangen haben, Jesus nachzufolgen? Vielleicht hat man die Frisur geändert, neue Kleidung gekauft, keine Ahnung. Aber an unserem Körper ändert sich ja nichts. Man könnte mit Nietzsche sagen, dass es schön wäre, wenn die Erlösten etwas erlöster aussehen würden. Aber selbst das ist ja nicht zwangsläufig in diesem Paket des neuen Lebens beinhaltet. Aber es gibt trotzdem ein paar ganz konkrete Dinge. Veränderung, etwas anderes. Und das wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten anschauen. Jedem, wirklich jedem, der anfängt, nach Jesus zu suchen, der ihm nachfolgen möchte, dem schenkt Gott durch seinen Heiligen Geist das neue Leben. Soweit waren wir schon. Aber quasi als Quittung, als Stempel, als Siegel für dieses neue Leben bekommt jeder Christ, jeder Nachfolger, egal ob jung, ob alt, den Heiligen Geist dazu geschenkt, in uns hineingelegt, so heißt es in der Bibel. Und der Geist bleibt in uns, bleibt auf uns und begleitet uns. Und deshalb, das ist die erste Veränderung, das erste, was anders ist, deshalb bekommen wir immer wieder seitdem so Impulse, die wir vielleicht vorher nicht so hatten, die etwas anders sind als das, was wir sonst so gewohnt waren, weil eben der Geist Gottes in uns wohnt, mit uns kommuniziert. Und Paulus hat diese Interaktion in 1. Korinther 2 ganz passend zusammengefasst. Er schreibt in 1. Korinther 2 ab Vers 11, wie die Gedanken eines Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt sind, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Also sein Geist ist in uns und offenbart uns die Gedanken Gottes. 2 Verse weiter in Vers 14 heißt es dann, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Ganz spannende Aussagen, die eigentlich noch näher betrachtet werden müssten, ganz viel beinhalten. Aber ich möchte nur einen Punkt herausziehen. Anders leben heißt also, dass ich anders kommunizieren kann. anders mit Gott kommunizieren kann, weil eben sein Geist in uns ist. Man könnte das mit so einer Standleitung vergleichen, die immer frei ist, die immer bereit ist. Wenn ich zum Hörer greife, kann ich mit Gott kommunizieren, aber genauso greift Gott auch manchmal zum Hörer und kommuniziert mit uns. Und wir können es jetzt, weil sein Geist in uns lebt, wahrnehmen und darauf reagieren. Das ist das Erste. Das Zweite, was eigentlich daraus hervorgeht, ist, wenn der Geist Gottes seine Gedanken, sein Geist eben in uns lebt, dann will dieser Geist Gottes uns auch an den Werten und Maßstäben Gottes orientieren. Das ist sein Ziel, das ist Teil seines Auftrags in uns. Das neue Leben, das Gott uns schenkt, baut auf seinen Maßstäben auf. Und schon im Alten Testament wird dieser Zusammenhang zwischen Leben und Gottes Normen hergestellt. Wir sehen das in 3. Mose 18 beispielsweise. Haltet euch an meine Gesetze und Vorschriften, denn wer sie befolgt, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Gott will die Israeliten und uns durch seine Gebote nicht irgendwie gefügig machen, dass wir einfach nur das tun, was ihm gefällt, was er möchte als seine Marionetten, sondern er sagt, wenn ihr das tut, dann liegt darin Leben für euch. Weil er uns Menschen so gebastelt hat, er ist unser Erfinder. Und wenn wir uns an dem orientieren, was ihm wichtig ist, dann heißt das automatisch, dass das für uns als Menschen positive Folgen mit sich bringt, weil er uns genauso erfunden und gedacht hat. Und etwas konkreter und damit natürlich auch herausfordernder formuliert es wiederum Johannes im Neuen Testament. Er schreibt in seinem Brief in 1. Johannes 3, Vers 14 zum neuen Leben und Gottes Geboten: Wir wissen, dass wir den Tod hinter uns gelassen und das unvergängliche Leben erreicht haben. Wir erkennen es daran, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Wer dagegen nicht liebt, bleibt im Tod. Wir kennen diese Aussage eigentlich eher so von Jesus aus den Evangelien als dieses doppelte Liebesgebot. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und das hört sich so schön und einladend an. Und Johannes hat das aufgegriffen, durchdacht und eigentlich mal auf die Spitze getrieben und gesagt, was hier von Jesus so als Einladung formuliert wurde, heißt eigentlich auch das, dass wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus, dass wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben, dann müsste das daran erkennbar sein. Und er gibt uns damit quasi irgendwie so ein Prüfkriterium an die Hand, wie wir schauen können, ob dieses Leben, das der Geist uns gibt, in uns pulsiert oder nicht. Es ist nicht wichtig, zu welcher Gemeinde ich gehe. Es ist nicht wichtig, welche Art von Lobpreis ich mag oder nicht mag, wie ich die Bibel lese. Es geht auch nicht darum, ob ich sage, ich bin katholisch, evangelisch, evangelikal, postevangelikal, was auch immer. Darum geht es überhaupt nicht. Johannes formuliert es hier ganz klar und sagt, wie denkst du zum Beispiel über andere Christen? Wie gehst du mit anderen Christen um? Und daran können wir sehen, ob dieses Leben, dieses neue Leben, der Geist Gottes in uns, uns beeinflusst oder nicht. Das ist ein Anzeichen des neuen Lebens im Hier und Jetzt. Anders leben heißt also auch, andere Werte und andere Maßstäbe zu verfolgen, nämlich die Maßstäbe, die Gott uns durch seinen Geist in unser Herz hineinlegt. Und die letzte Andersartigkeit, die hat es wieder in sich und setzt für mich eigentlich noch einen drauf auf das, was Johannes gerade schon geschrieben hat. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 15, er, also Jesus, starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Ein Nachfolger Jesus lebt also sein Leben nicht mehr für sich selbst oder sollte es zumindest nicht tun, wenn wir hier Paulus folgen. Und ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Viele von uns kennen wahrscheinlich das Buch oder zumindest die Geschichte von Robinson Crusoe. Robinson Crusoe erleidet Schiffbruch, strandet auf einer Insel und fristet da jahrzehntelang allein sein Dasein. Irgendwann kommt aber ein Sklave mit anderen Männern auf die Insel und Robinson schafft es, einen von den Sklaven zu befreien. Und weil es an einem Freitag war, nennt er diesen Mann jetzt Freitag. Seitdem ist Freitag bei ihm und begleitet ihn, obwohl Robinson ihm immer wieder die Möglichkeit gibt und ihn dazu auffordert, sein eigenes Leben zu führen, ihn zu verlassen. Aber bis zum Ende seines Lebens bleibt Freitag bei Robinson und seiner Familie und dient ihm. Warum? Warum macht Freitag das? Ich denke, die Antwort habt ihr alle im Kopf. Das wissen wir, weil er sich für die Rettung seines Lebens bei Robinson verpflichtet fühlt. Weil er ihm das Leben gerettet hat, dient er ihm jetzt sein Leben lang. Und dieses Motiv ist uns nicht fremd. Wir kennen es. Wenn zum Beispiel jemand dir oder uns einen riesengroßen Gefallen tut, welchen Impuls haben wir dann? Wir wollen etwas gut machen. Wir wollen ihm auch etwas Gutes tun, ihm auch einen Gefallen tun. Wenn uns jemand aus einer riesigen Not geholfen hat, dann wollen wir dafür auf irgendeine besondere Art und Weise, nicht nur mit Worten, Danke sagen, unsere Wertschätzung dafür zum Ausdruck bringen. Und genau dieses Motiv, diesen Impuls, der in uns Menschen drin ist, greift das Neue Testament auf. Wenn uns jemand ein neues Leben anbietet, können wir dieses Geschenk dadurch wertschätzen, dass wir es jetzt in den Dienst des Gebers stellen, so wie Freitag sein Leben in Robinsons Dienst gestellt hat. Es gibt aber trotzdem einen Unterschied zwischen Robinson und Jesus. Was für eine Überraschung. Robinson hat zwar ein gewisses Risiko auf sich genommen, um Freitag zu retten. Klar, hätte auch schief gehen können und wer weiß, was passieren. Aber wie war es bei Jesus? Jesus hat kein Risiko auf sich genommen, sondern er ist einen Weg gegangen, von dem er wusste, dass am Ende sein Leben von ihm genommen wird. Und er ist trotzdem diesen Weg gegangen. Er hat also als erstes sein Leben geopfert, damit wir ein neues Leben bekommen. Wenn dieser Jesus jetzt von uns fordert oder uns dazu motiviert durch seinen Geist, unser Leben für ihn einzusetzen, dann fordert er etwas, was er vorher schon für dich und für mich gemacht hat. Es ist also nichts, wo wir dann nachher am Ende unseres Lebens das Gefühl hätten, boah, Jesus, jetzt schuldest du mir aber etwas, weil ich mein ganzes Leben von Kindergottesdienst bis Grab für dich eingesetzt habe. Nein, Jesus hat das zuerst gemacht. Er ist als erstes diesen Schritt gegangen und lädt uns jetzt dazu ein, aus Wertschätzung zu ihm das genauso für ihn zu tun. Und das ist eine wirklich krasse Forderung. Die sehen wir nicht nur hier bei Paulus, die sehen wir häufiger im Neuen Testament. Und ich hoffe, jeder von uns wusste das, bevor er gesagt hat, Jesus, ja, ich will dir nachfolgen. Es ist nicht wie das Kleingedruckte in einem Vertrag, aber es wird nicht so oft angesprochen in unseren Gottesdiensten oder in unserer ganzen evangelikalen Szene. Aber es gehört dazu. Wenn wir die Bibel lesen, das Neue Testament lesen, dann wissen wir, dass das dazugehört. Und das ist irgendwie ganz anders als das, was uns die Gesellschaft oder unsere Kultur uns eigentlich mitgibt. Denn das, was wir von klein auf schon in der Grundschule lernen, ist, dass wir unsere eigenen Wünsche und Pläne verfolgen sollen. Dass wir uns selbst verwirklichen sollen, um dann Glück und Zufriedenheit zu finden. Aber die Bibel zeichnet hier ein ganz, ganz anderes Bild eigentlich genau das Gegenteil davon, wie wir gerade gehört haben. Echtes Glück und tiefe Zufriedenheit finden wir nur bei Jesus, finden wir nur in Jesus und nur mit Jesus. Nur bei ihm gibt es dieses neue Leben. Und das nicht nur ein bisschen, sondern im Überfluss. Er ist das neue Leben und bietet es uns an. Darum, anders leben heißt, einen anderen Herrn zu haben. Unser Leben für jemand anderen einzusetzen, nicht für uns selbst, für unsere Pläne, für unsere Vorhaben. Ich bin dann nicht mehr der Herr meines Lebens, sondern Jesus ist es. Darum heißt er auch der Herr im Neuen Testament. Auch seine Jünger sprechen ihn so an. Wir haben jetzt viele Bibelstellen gelesen. Ich habe nicht den einen langen Predigttext gehabt heute, sondern wir sind so ein bisschen durchs Neue Testament gesprungen, besonders bei Johannes und Paulus stehen geblieben, weil sie ganz viel dazu sagen. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch eine letzte Bibelstelle anfügen. Falls das für jemanden zu schnell war, ist das kein Problem. Die PowerPoint findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Da könnt ihr alle Bibelstellen nochmal nachlesen. Und die letzte Bibelstelle, um die es heute geht, die finden wir in Römer 12, Vers 1. Und hier beschreibt Paulus genau diesen letzten Gedanken, über den wir gerade gesprochen haben, mit dem Bild einer Opfergabe. Heute ist das Opfer bei uns natürlich nicht mehr so präsent, außer wir kennen das Alte Testament, dann sehen wir es natürlich immer wieder. Damals gehörte das aber zum Alltag dazu, dass Menschen Opfer gebracht haben. Und darum greift Paulus dieses Bild auf. Nachdem er 11 Kapitel lang in seinem Brief aufgezeigt hat, was Jesus für die Menschheit, für jeden Menschen getan hat und warum das notwendig war, windet er am Ende alles zusammen und fasst das in Kapitel 12, Vers 1 so zusammen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Wenn wir Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, ist das die angemessene Antwort auf das, was Jesus vorher schon für dich und für uns gemacht hat. Anders leben heißt ihm als unserem neuen guten Chef, wenn ich das mal so sagen darf, nachzufolgen. Das sagt aber nichts darüber aus, wo ich arbeiten sollte. Wir müssen nicht alle Missionare werden oder Pastoren oder was weiß ich was. Das sagt es nicht. Es sagt auch nichts darüber aus, welche Freunde wir brauchen oder haben dürfen oder nicht. Es sagt auch nichts darüber aus, wie viele Kinder wir haben müssen oder was meine Hobbys sind. Das bleibt alles offen. Aber was nicht offen bleibt, ist, dass wir diese und ähnliche Fragen eben ab jetzt mit unserem Chef besprechen und hören, was er dazu sagen hat. Und das Gute ist, dass er nicht nur von außen mit uns spricht, sondern, wie wir es beim ersten Punkt gesehen haben, diese Standleitung, sein Geist ist in uns und er hilft uns bei dieser Bestandsaufnahme, bei dieser Inventur, wie wir es am Anfang von Jochen gehört haben. Er lebt in uns und zeigt uns, was als nächstes vielleicht für uns dran ist. Und ich möchte am Ende mit einer kleinen Challenge abschließen. Wir haben gesagt, dass wir das bei jeder Predigt in dieser Serie tun wollen. Eine ganz konkrete Herausforderung am Ende. Und die Hausaufgabe, so könnte man es auch nennen, von heute ist etwas, was gar nicht so schwierig ist, aber vielleicht doch etwas Überwindung kosten wird. Frag doch mal einen guten Freund oder einen Verwandten, jemandem, dem du vertraust, woran man in deinem Leben erkennt, dass etwas anders ist, dass du eben zu Jesus gehörst, dass du ihm nachfolgst. Nimm dir einfach die Zeit, ruf die Person an, wenn sie jetzt gerade nicht greifbar ist. Schreib ihr vielleicht im Vorfeld eine E-Mail, damit sie Bescheid weiß. Aber stell dich dieser Herausforderung. Frag irgendjemanden, der dich gut kennt, woran man in deinem Leben erkennt, dass etwas anders ist. Wenn du jetzt Bammel davor hast, dann ist das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiges Signal, das du wahrnehmen solltest und darüber nachdenken könntest, warum das so ist. Aber ich möchte jeden wirklich dazu ermutigen und auffordern, dieses Gespräch zu suchen und zu führen. Ich bin mir sicher, dass es wichtige und spannende Impulse für uns mitbringen wird. Für jetzt, aber auch für unsere Zukunft. Und vielleicht wäre das auch eine gute Frage, um das in deiner Kleingruppe zu besprechen oder in deiner Zweierschaft, Dreierschaft, was auch immer, dass diese Frage einfach von euch nochmal thematisiert wird. Wenn du anders leben willst, dann bleib dran. Wenn dieser Impuls gerade irgendwie bei dir wach ist oder du einen Gedanken mitnehmen möchtest, dann bleib da dran. Jesus spricht immer wieder neu eine Einladung an uns aus, dieses neue Leben zu ergreifen, es anzunehmen, es zu intensivieren, mehr mit ihm unterwegs zu sein. Wenn du mit jemandem darüber reden oder beten möchtest, dann komm gleich nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Da wirst du wieder die Möglichkeit dazu haben, mit jemandem darüber zu sprechen. Sprich vielleicht in der Kleingruppe, in deiner Zweierschaft darüber, aber bleib an diesem Impuls dran. Und natürlich sei die nächsten Sonntage wieder dabei, wo wir darüber reden wollen, was es heißt, anders zu leben, andere Aspekte anschauen wollen und sehen, was Gott da noch für uns bereithält. In dem Sinne, bis zum nächsten Sonntag.